jemand ein bisschen. Ich bin nur erstaunt, wie der Herr auch jetzt das Wort vorbereitet hat, was ich heute auch hierfür bekommen habe. In Römer 12, die Verse 1 bis 3, die werden uns allen sehr bekannt sein. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus ermahnt uns. Dieses Wort ermahnen klingt zu ernsthaft mit erhobenem Zeigefinger, aber das ist nicht der Bedeutung dieses Wortes, sondern das Wort ermahnen ist das Wort, das in dem Wort Tröster, Beistand, der Heilige Geist ist, drinsteckt. Das ist das Substantiv und hier ist das Verb. Herbeirufen, ermahnen. Also es ist der Fluss des Geistes, in dem er sich befindet. Und in diesem Fluss des Geistes geschieht das, was er jetzt sagt. Und da fühle ich mich jetzt auch so in diesen Gottesdienst heute hineingenommen. Es ist ein Fluss der Ermahnungen, dass der Herr uns unter uns ist und uns zu Gott, zu dem Vater rufen will, dass wir uns ihm hingeben. Das ist keine Gesetzespredigt, das ist eine Geistespredigt. Es ist das Gesetz des Geistes, des Lebens, das wirksam ist an unserem Herzen durch das Wort. Unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Opfer. Das Wort darstellen kommt schon einmal vor, einige Kapitel vorher in Römer 6. Werde ich mal doch mal die Brille nehmen. Stellt eure Glieder, sagt Paulus da, 12 und 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung, als Werkzeug oder als Waffe der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Dieses Wort also, was hier gebraucht wird, darstellen, ist dasselbe Wort, wie Paulus es gebraucht in Kapitel 12, bringt da, stellt da. Das heißt, also Paulus hat schon diese Darbringung unserer Glieder und dieses Leibes schon vorher erwähnt, aber in einem Zusammenhang, dass er in Römer 6 gezeigt hat, der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Und dann kommt das erstaunliche Wort, damit der Leib der Sünde vernichtet würde und die Sünde nicht mehr herrschen kann über uns. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir unseren Leib, in diesem Fall Kapitel 6, unsere Glieder dem Herrn zur Verfügung stellen können. Da ist die Macht der Sünde gebrochen. Die Macht der Sünde in einem Leib, der vorher der Ungerechtigkeit gedient hat. Dieser Leib der Sünde, den hat Christus auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben, damit er keine Kraft mehr hat in unserem Leben. Damit unser Blick nicht auf unser Unvermögen, auf unsere Schwachheit und auf alles das, was wir nicht können, gerichtet ist, sondern damit wir auf den blicken, in dem wir stark sind. Und nun sagt Paulus dieses Wort als ein lebendiges Opfer. Heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Oh wei, da habe ich manches Mal davor gestanden und sagte, Herr, wie sieht das aus? Da habe ich selbstverständlich auf mich geschaut. Und das hat er ja gezeigt vorher in Kapitel 6, dass das nicht der Blick ist, auf mich zu schauen, sondern auf den zu schauen, durch dessen Opfer mein Leib geheiligt, lebendigt und gereinigt ist. Das ist das Opfer Christi, welches meine Heiligung geworden ist. Und ich stehe nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Und hier möchte ich jetzt etwas klarstellen. Unter den Christen wird diese Hingabe des Leibes an Jesus und aneinander gehindert dadurch, dass man noch nicht verstanden hat, dass wir nicht durch das Gesetz regiert werden, sondern durch Gnade. Wenn wir durch das Gesetz versuchen, aus uns etwas zu tun, dann kommen wir unter eine Verurteilung, unter dem Geist der Verurteilung, und das ist die Anklage Satans. Durch das Gesetz hat Satan Macht in unserem Leben, uns anzuklagen, und dieser Anklage gegenüber haben wir nichts entgegenzusetzen. Wir haben nur eins. Wenn wir das verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, haben wir nur entgegenzusetzen, ich bin in Christus eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nur wenn wir dieses im Glauben für uns annehmen, dann haben wir einen Leib, den wir als ein lebendiges, heiliges, ihm wohlgefälliges Opfer darbringen können. Und wir bringen ihn durch die Erbarmung Gottes, durch den Fluss, unter der Leitung des Geistes, bringen wir diesen Leib dem Herrn. Nun haben wir in unserem Leben, also wie ernst das ist, möchte ich noch mit einem anderen Wort sagen. Das ist im Korintherbrief, 2. Korinther. Da sagt Paulus, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also, wir empfangen, was wir in unserem Leib vollbracht haben, wie wir mit diesem Leib umgegangen sind. Einen Leib, der lebendig, heilig und gerecht ist und Gott wohlgefällig ist, in dem Gott sich verherrlichen will. Und das zeigt, wir sind nicht entrückt dem Irdischen und dem Leiblichen, wie das in den alten kirchlichen Traditionen oft war. Diese Mönchstraditionen, wo man sich selbst getötet hat. Sondern dieser Leib ist ein lebendiges Opfer. Ein lebendiges. Und ein lebendiges Opfer töte ich nicht mit Kasteiungen. Jesus hat seinen Leib und wir haben in Jesu Leib das Vorbild für Hingabe, für Opfer. Er hat seinen Leib gesehen als ein Weizenkorn, das sterben muss, um in die Erde getan zu werden und um Frucht zu bringen. Das heißt, dieser Leib ist lebendig. Und es geschieht ein Wunder in diesem Leib, dass er im Sterben Frucht bringt. Wir sollten niemals denken, dass unser fleischliches, egoistisches Leben in den Tod kommen muss. Daraus entsteht keine Frucht. Das ist so, als wenn man ein taubes Korn in die Erde legen. Das geht nicht auf, bringt keine Frucht. Gott hat uns lebendig gemacht in Christus, hat durch seinen Geist, so sagt er auch in Römer 8, er hat durch seinen Geist unseren sterblichen Leib lebendig gemacht, damit wir ihn als ein Opfer geben können. Er hat in diesen Leib eine neue Gesinnung hineingegeben, die Gesinnung des Geistes. Und in dieser Gesinnung des Geistes ist es möglich, Dinge zu tun aus der Liebe zu Jesus und unter der Leitung und dem Drängen des Geistes, das wir in unserer alten Natur nicht tun können. Nun hat der Herr deutlich gesagt, euer Glaube soll darauf gestellt sein, dass dieser alte Mensch mit Christus gekreuzigt ist und abgetan ist in seinen Werken. Das heißt also, das ist ein ganz fundamentaler Glaube, mit dem ich das neue Leben ergreife. Und das neue Leben habe ich nur durch diesen Glauben, dass das alte Leben keine Macht hat. Aber dieses neue Leben ist nicht so ein Genussleben, sondern ist ein Opferleben. Opferleben bedeutet also, wie es bei Jesus tat, ein Sterben. Die Zeugnisse heute, die waren ja wunderbar. Die Katrin hat sich auch hingegeben, damit jetzt dieser Unfall verhindert wird. Sie hat sich selbst geopfert. Und sie musste ganz positiv zu ihrem eigenen Leib stehen. Sie hat nicht etwas weggeworfen, sondern sie hat jetzt etwas getan aus dem Geist der Hingabe, aus der Gesinnung Jesu heraus. Satan startet auf einen Angriff auf unsere Gedanken, dass wir über uns selbst negativ denken, dass wir nicht erkennen, dass wir was von Gott empfangen haben, um zu geben, zu tun und zu opfern. Und das sind die Angriffe des Todes. Satan herrscht mit Gesetz und Anklage und lähmt uns, wenn wir auf ihn hören. Und nun gilt es zu verstehen, was der Herr in unserem Leben tut. Und es war so wunderbar im Zeugnis von Enrique, dass sie die Herrlichkeit Gottes bezeugte. Und da wird das Wort wahr: Tod, wo ist dein Stachel? Satan möchte uns im Tode vernichten, möchte uns im Tode unwirksam machen, dass wir Gott fluchen und dann Gott absagen und dann sterben, so wie dem Hiob das gesagt wurde. Sage Gott ab und stirb. Das ist die Stimme Satans, dass man an Gott zweifelt. Und der Herr sagt, ich will mich verherrlichen. Gott will sich verherrlichen in unserem Leben. Er hat diesen Leib gegeben als Lebendigen, damit er sich verherrlicht, auch im Sterben. Christus ist mein Leben, sagt er, und Sterben ist deshalb Gewinn. Die Krankheiten, die wir haben, sind niemals die Folge eines Fluches, weil wir unter dem Fluch ständen. Denn Gott hat uns vom Fluch frei gemacht, erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem Christus ein Fluch wurde für uns. Aber in diesen, darum sagt Paulus nachher, saget Dank Gott für alles. Das ist eine ganz schwere Lektion. Gott zu finden in der Krankheit, ja sogar im Verlust von wertvollen Menschen. Als Paulus, als Abraham seinen Sohn opferte, er gab ihn ja als gewissermaßen als lebendiges Opfer. Da bekam er von Gott eine Offenbarung, die er vorher nicht hatte. Die Offenbarung, dass Gott aus Toten Leben erwecken konnte. Diese Offenbarung, dass Gott aus Toten Leben schafft, die hat er offenbar gemacht für alle Welt, indem er Christus aus den Toten auferweckt hat. Und wenn wir in einer Situation hineinkommen des Todes und dann die Herrlichkeit Gottes erleben, dann ist das Licht, das Gott geben will in eine Welt. Wir sind nicht aus der Welt herausgenommen und haben ein Privileg bei Gott als seine Lieblinge, sondern wir leben Seite an Seite mit den Menschen, die gefoltert werden, die getötet werden, was wir aus den Berichten so erfahren. Aber wir erfahren auch das andere, wenn wir über christliche Nachrichten verfügen, wie Gott da wirksam ist. Wie Gott diese Dinge, die Satan benutzt, um uns kaputt zu machen, die Gott benutzt, um sich zu verherrlichen. Das ist Gott. Und an diesen Gott zu glauben und ihn zu preisen, das ist unser Opfer. Aber das geht hinein noch in andere Bereiche. Der Alltag, der ganze Alltag soll ein Alltag sein, saget Gott Dank alle Zeit für alles. Das heißt, wir begegnen im Alltag ständig Dinge, in denen ich mich überwinden muss, zu danken. Wenn ich danke, ergreife ich das Leben, das Christus mir gegeben hat. Ich ergreife dieses Leben für mich. Und deswegen sagt Paulus, sage Dank für alle Zeit, für alles. Denn darin verherrlichst du Gott und darin erfährst du auch Gott. Es ist aber eine Glaubenstat. Und Paulus hat gesagt, ich bin gerufen, zum Glaubensgehorsam die Völker zu rufen. Das ist kein einsichtiger, dem Verstand einsichtiger Gehorsam. Obwohl er hier an einer Stelle hier sagt gerade, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Euer vernünftiger Gottesdienst besteht darin, dass wir im Alltag Gott loben. Und das, was uns vor die Hände gelegt ist, tun im Aufblick auf Gott, zu Gott. Und dann diese Dinge, die sich auch in uns erheben, und wir sind ja nun auch noch Fleisch, nicht nur einen lebendigen Leib haben wir haben auch ein Fleisch, in dem wir immer versucht werden, wegzuschauen von Jesus, dass wir diesen Bereich verleugnen. Und die Erfahrung lehrt, das ist eigentlich unsere alltägliche Lektion. Wie viele Gespräche sind, warum dieses, warum das, was soll ich da machen? Dass man im Alltag Vorstellungen hat, wie was geschehen soll, wie der andere reagieren soll und so weiter. Und dann wird man unzufrieden, weil diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Und diese Haltung, Gott für alles zu danken, bedeutet füreinander, die Liebe glaubt alles, sie hofft alles. Füreinander zu stehen im Glauben vor Gott und sich nicht abbringen zu lassen durch äußere Dinge. Bedeutet auch zum Beispiel, wenn wir eingeladen sind, nachmittags hier aufzuräumen, dass wir das mit Danksagung tun. Und nicht knurrend. Und nicht nach Ausreden suchen, die mich freisprechen von der Aufgabe. Also wie man das oft in der Gemeinde erlebt. Eine Aufgabe wird ausgerufen und dann werden erstmal Erklärungen abgegeben, warum man es nicht tun kann. Überall erhebt sich der alte Mensch. Und jetzt geben dem neuen Menschen, Christus in uns und dem lebendigen Leib, keine Chance, im Dienst sich zu opfern. Und dieser Dienst sieht nach außen hin aus wie Sterben. Aber das ist ein Sterben, das Gewinn hat, das Freude bringt, wo man gesättigt ist, anschließend befriedigt ist. Paulus endet das damit ihr erkennen könnt den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist, dass wir Danksagung bringen. Das hat er deutlich gesagt. Alles sei für alles. Das ist der Wille Gottes. Den zu erkennen und anzunehmen, das ist jetzt die Arbeit. Er verändert unser Denken. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern verändert euer Denken, dass ihr erkennen könnt, was Gottes Weg ist. Eigentlich ist unser ganzes Bibellesen und Zusammenkommen und Lehren und Hören ein Prozess, in dem wir unser Denken verändern. Und das Resultat dieses veränderten Denkens ist, dass ich erkenne das Gute, Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Ich soll diese Dinge erkennen und in diesen Dingen mich bewegen. und eifrig werden, das zu tun. Ich machte jetzt bei mir so eine Entdeckung die letzten Tage, dass man so ganz, man ist ja ein bisschen gesellig und man spricht ja dann schnell einen Satz oder ein Wort aus. Und dass der Herr dann sagte zu mir, das ist nicht nötig, dass du das redest, das baut nicht auf. Leute, was kann ich denn noch sagen, wenn ich so wenig aufbaue in meinen Worten? Ja, da kommt man nachher ins Fragen hinein, ist, Herr, was ist das Wohlgefällige? Was ist das Vollkommene? Was ist wirklich gut in deinen Augen, dass ich Lohn bekomme? Lohn, da haben wir den Punkt im 2. Korintherbrief, dass wir Lohn bekommen, nach dem, was wir im Leibesleben, im Leib getan haben. Wir bekommen Lohn. Die treu gewesen sind, haben reichen Lohn. Der Lohn ist immer die Herrlichkeit Gottes. Die Erkenntnis Gottes. In die Gemeinschaft und tiefer hineinzukommen in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Lohn. Ich kenne keinen größeren Lohn, als Gott näher zu kommen. Da ist daher auch eine Herzensprüfung nötig. Wonach verlangt mein Herz? Verlange ich nach einem Leben im Spaß oder verlange ich ein Leben, das Gott gefällt? Dann kommt man auf ganz tiefe Bereiche des Herzens, kommt der Heilige Geist und macht sie mir offenbar. Und einer, der jetzt sich dem Herrn hingeben will, er wird von Gott so geschult werden und gelehrt werden. Immer tiefer und tiefer kommt er hinein. Nicht als Richter. Er zeigt mir, was verkehrt ist, aber nicht schlägt mich deswegen, sondern er zeigt nachher, was gut ist, was vollkommen ist, was in seinen Augen, was ihm gefällt. Ein letzten Gedanke noch. Das Evangelium ist die Einladung an alle Menschen in dieses Leben hineinzukommen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihr Sünde nicht an. Gott rechnet der Welt Sünde nicht an, sondern er hat zu seinem Herzen eine offene Tür gemacht für alle Menschen. Er hat sie aufgeschlossen in dem Opfer Christi, hat er alle Völker eingeladen, an seinem Herzen zu lernen, das Gute, Vollkommene in der Gemeinschaft des Geistes und im Vertrauen, dass das Opfer Jesu Christi wirklich die Macht hat, uns in ein neues Leben hineinzuversetzen. Dazu sind alle Menschen eingeladen. Das war im Alten Testament nicht so. Hat Gott nur zu Israel gesprochen und ihm nur durch Rituale schattenhaft gezeigt, er ist ihr Gott. Aber jetzt zeigt er der Welt in seinem geliebten Sohn, dass Gott Liebe ist für alle Menschen. Und wer dieses glaubt und in diesem Glauben dient, der ist ein Licht, der ist ein Salz. Das kann man gar nicht verhindern. Und das ist die wunderbare Freiheit, die Gott gegeben hat. Wir dürfen durch diese geöffnete Tür hineingehen in diese Gemeinschaft mit Gott und lernen zu wachsen und Frucht zu bringen. Und wer viel arbeitet, der wird auch viel ernten. Gott ist gerecht. Und wer faul ist, der wird wenig ernten. Paulus sagt ganz deutlich, dass es diesen Unterschied gibt. Und darum möchte ich uns alle mahnen daran, das Evangelium so oberflächlich zu hören. Es sind alle Menschen eingeladen, aber nicht alle gehen durch die enge Pforte. Nicht alle dringen hinein in dieses Opferleben. Und die es tun, die werden gesegnet mehr und mehr. Wer aber nicht hineingeht, bleibt in der Finsternis. Und Satan hat dann noch immer die Macht, mit solchen Menschen zu spielen und sie zu peinigen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er zwingt nicht seine Hilfe auf. Aber er lädt alle ein, aus der Finsternis ins Licht hineinzutreten und aus der Gewalt Satans sich zu Gott zu bekehren. Und wenn die Welt an uns sieht, das sind solche, die bekehrt sind und die gewachsen sind und die haben erlebt in der Gemeinschaft mit Gott, dass sie nicht überwunden werden von der Not, in der wir alle stehen, dann werden sie Verlangen danach haben. Sie werden dann Verlangen haben. Sie suchen nämlich eine Antwort. Wenn ich so das Fernsehen, also ich habe nur einen Computer, aber wenn ich so sehe, die politische Diskussion, wie ratlos ist man. Und die Menschen glauben nicht mehr den Politikern, weil die gar keine Antworten mehr haben. Die haben nur Beruhigungspillen noch. Und Gott möchte etwas ganz anderes. Er möchte eine Revolution der Umkehr starten. Er möchte radikale Menschen haben, die ihn bezeugen, weil sie ihn erlebt haben. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir in diese Entwicklung mehr und mehr hineinkommen und uns dabei helfen, in der Weise, wie wir hier zusammengefügt sind. Das haben wir uns ja nicht irgendwie so gewählt, sondern das ist geworden, indem jeder in seinem Bereich treu war. Und der Herr macht mit solchen Menschen Geschichte, sein Reich. Herzlich willkommen.